Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden. Die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei deinen Altären, du allmächtiger Herr, mein Gott und mein König. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, oh Gott. Ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott der Herr ist unsere Sonne, er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die auf richtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen ist der Mensch, der dich vertraut.
Danke, Jessica. Das war der Predigttext, Psalm 84. Das ist in unserer Sommerpredigtreihe über die Psalmen. Und bevor wir gleich loslegen, möchte ich noch beten. Danke, dass dein Wort aktuell ist, Herr. Danke, dass du uns mit deinem Wort beschenkst, dass du auch heute Morgen in deinem Wort zu uns redest. Und auch wenn es schon alt ist, mehrere tausend Jahre alt ist, es ist aktuell. Und du sprichst heute, Herr, weil du bist der gleiche Gott in Ewigkeit. Danke, dass du jetzt in unser Herz redest. Öffne sie, unsere Herzen, unsere Ohren dazu. Amen. Glücklich bei Gott habe ich den Psalm spontan überschrieben. Es kommt dreimal so ein Glücklich vor. Deswegen war es naheliegend. Der Psalm ist ein Pilgerpsalm. Er ist von den Korachitern, also nicht von David übrigens. Und der Schreiber war auf einer Pilgerreise. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Pilgerreise warst. Ich war es noch nie. Ich bin noch nie gepilgert. Zum Beispiel von hier nach Mariazell oder, weiß ich nicht, nach Santiago. Aber kann man ja machen, kommt auf die Einstellung darauf an. Aber geistlich sind wir alle irgendwie auf einer Pilgerreise in unserem Leben. Wir sind hier unterwegs auf einer Pilgerreise mit Jesus. Und eine Pilgerreise kann oft mühsam sein, kann oft herausfordernd sein, kann oft mit zu viel Gepäck, zu wenig Gepäck, mit Hitze, mit äußeren Umständen geprägt sein. Zeiten, wo man nahe dran ist, aufzugeben, umzudrehen. Ah, warum tue ich mir das eigentlich an? Fragen kommen hoch. Und deswegen ist dieser Psalm einer, der für uns wichtig ist heute. Wir sind praktisch auf einer Pilgerreise. Und ich möchte mit uns drei Antworten auf eine Frage anschauen. Und zwar auf die Frage, warum oder was hilft uns mit ganzem Herzen, unseren Pilgerweg mit Gott zu gehen? Was hilft uns mit ganzem Herzen, unseren Pilgerweg mit unserem Herrn zu gehen? Es wäre schön, wenn du den Psalm vor dir hast, das ist hilfreich. Er war recht einfach zu gliedern, nämlich in drei Teilen. Genau, es gibt noch ein paar Bibeln hier. Es steht nämlich in meiner Übersetzung zweimal so ein doppelter Schrägstrich, das heißt Sela, das heißt Pause. Und da beginnt einfach ein neuer Abschnitt, also nur so viel dazu. Warum ist es wichtig und was hilft uns? Der erste Punkt sind die Verse 1 bis 5, die Sehnsucht nach Gott. Der Schreiber, wenn wir hier lesen, meine Seele, mein Herz, mein Leib, alles freut sich sozusagen. Es kommt hier diese Vorfreude auf das Haus Gottes zum Ausdruck. Was macht diese Sehnsucht des Schreibers nach dem Tempel aus? Das Haus Gottes im Alten Testament ist immer der Tempel. Es geht aber nicht um irgendein Gebäude aus Mauern eigentlich. Es geht auch nicht um irgendein Gefühl. Es geht um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das hat man immer assoziiert mit, ja, ich gehe nach Jerusalem. Ich gehe zum Tempel, weil ich diesem lebendigen Gott nahe sein will. Und der Schreiber will diesem lebendigen Gott nahe sein. Und die Begegnung findet im Tempel statt. Und meine Seele, in Vers 3, meine Seele, mein Herz, mein Leib, alles Fleisch sozusagen, alles in mir will mehr erfahren von diesem lebendigen Gott. Warum? Weil es ein mächtiger Gott ist, weil es ein liebender Gott ist, wie wir heute schon gehört haben, weil es ein heiliger Gott ist, weil es ein persönlicher Gott ist. Und deswegen will der Schreiber mehr von diesem lebendigen Gott erfahren. Wollen auch wir mehr von dem lebendigen Gott? Ist bei uns oft eher ernüchternd, oder? Ist es nicht eher so, wenn wir in uns schauen ein bisschen, wie kommen wir in Gottesdienst? Ja, weil halt Gottesdienst ist oder weil Sonntag ist, weil man das so macht. Oder ist es nicht oft von unserem Gemüt abhängig, von unserer Laune, wie es uns gerade geht oder warum wir Gott begegnen wollen oder was der Herr für mich in dieser Woche gemacht hat oder wie der Alltagsstress war oder welche Erfolge ich hatte. Von vielen Faktoren machen wir abhängig, wie wir dem lebendigen Gott gegenübertreten, wie wir dem begegnen wollen. Und der Schreiber sagt, ja, diese Begegnung gibt es eben im Tempel. Und diese Sehnsucht danach kommt hier heraus. Ich habe da noch einen Begriff Visionen stehen. Es kommen praktisch drei Visionen, also drei Sichtweisen hier vor. Die erste Sichtweise ist die Vision von Gott. Das ist eben hier dieses, was in Vers 3 herauskommt. Also alles in mir will diesen Gott erfahren, will diesen Gott erleben. Die Vision von Gott. Ist es jetzt so, dass ich Gott nur im Tempel erleben kann? Ist es so, dass ich Gott nur im Gottesdienst erleben kann? Man kann jetzt kritisch sagen, nein. Oder? Wenn ich Gott erleben will, dann gehe ich in die Natur. Er ist doch an vielen Orten erfahrbar. Ja, richtig, er ist auch in der Natur erfahrbar. Er ist schließlich der Schöpfer, er hat ja alles erschaffen. Auch am Berg. Aber in dieser Nähe, dass er dich persönlich anspricht, persönlich erfüllt, das steht hier in dem Psalm, ist nur im Haus Gottes erfahrbar, ist nur im Tempel erfahrbar und auf uns umgelegt sozusagen nur im Gottesdienst erfahrbar, in Geschwistern, in der Gemeinde. Warum ist das so? Wir sehen das im Alten Testament, weil sich Gott daran gebunden hat. Er hat sich selber sozusagen daran gebunden. Im 1. Könige 9, Vers 3. Steht, und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du von mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort niederzulegen für ewig, und meine Augen und mein Herz sollen allezeit dort gegenwärtig sein. Das hat Gott schon Salomo gesagt, als der Tempel eingeweiht worden ist. Das heißt, Gott hat sich sozusagen daran gebunden, dass das besonders ist. Und jetzt für uns, in der Zeit vom Neuen Testament, bei uns gibt es ja keinen Tempel, und diese Mauern sind auch nicht so wichtig, sind zwar schön, aber wir haben halt ein Dach über dem Kopf. Im Neuen Testament ist der Tempel die Gemeinde. Und Jesus, Gott, wohnt in Christen. Und die Versammlung, der Gottesdienst, ist genau auch sowas. Damit verbindet sich Gott. Und deswegen ist diese Vision von Gott hier so wichtig. Dann geht es weiter in Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Da geht es wieder ein bisschen auch um Geborgenheit im Haus. Ja, die Vögel, die Schwalben haben ein Nest. Es gibt Sicherheit. Dieses Haus gibt Sicherheit, ja, wo man Gott begegnet. Was ein Nest für den Vogel und für die Schwalbe ist, ist der Altar für den Gläubigen. Weil es steht hier auch, deine Altäre. Und der Altar im Tempel war der Platz, wo das Opfer dargebracht wurde. Und das war zentral. Das hat nur der hohe Priester darbringen dürfen. Und die Verbindung ist aber, dass das Nest für den Vogel und die Schwalbe, was Sicherheit bedeutet hat, der Altar für den Gläubigen Sicherheit bedeutet. Warum? Weil hier geopfert wurde. Weil hier Vergebung stattfindet bei der Opferung. Und was ist unser Nest? Was ist unsere Sicherheit? Das ist unser Altar. Das Kreuz, Vision vom Kreuz. Das Kreuz ist unser Altar. Warum? Weil hier Sicherheit uns Gott gibt. Er hat sich hier geopfert. Er hat sich am Kreuz für uns geopfert. Das ist der Altar. Das ist die Sicherheit für uns Christen. Ein Opfer, das ein für alle Mal dargebracht wurde. Das Kreuz ist es, warum wir heute hier sitzen dürfen, warum wir heute Gott loben dürfen, warum wir gerettet sind, warum wir begnadigt sind. Uns ist vergeben. Wir können eine lebendige Beziehung mit diesem großartigen Gott, der hier beschrieben wird in dem Gebet, in den ersten vier Versen, haben. Eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Du sagen, du kannst zu Gott, du sagen, Vater sagen, wenn das Kreuz dein Altar ist. Wenn du sagst, danke, ja, Jesus, dass du auch für mich gestorben bist. Loben wir ihn dafür. Und Vers 5, glücklich sind die, in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich sind die, in deinem Haus wohnen. Da geht es schon um eine Vision vom Himmel. Da geht es eigentlich schon um die Zukunft. Der Psalmist schaut schon in die Zukunft, ein bisschen auch mit dem Teleskop, was hier scharf gestellt wird. Es ist dieses ständige Loben von Gott, was wir im Himmel tun werden. Wir können es uns gar nicht jetzt vorstellen, weil wir noch weit entfernt sind sozusagen. Am Ende unserer Pilgerreise werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das in ewig Loben. Und diese drei Visionen sollen uns motivieren, dass wir, wenn wir jetzt auf dieser geistlichen Pilgerreise sind, den Blick dahin haben. So wie dieser Psalmist, der wirklich wahrscheinlich auf der Reise war nach Jerusalem, diesen Blick hier auf Gott gehabt hat, schon gesehen hat, ich gehe zum Tempel, aber ich will diese Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Wie geht es uns? Wie geht es uns mit unserer Sehnsucht nach Gott, mit dem Durst nach Gott? Wenn man das so hört, so liest, ist das weit weg oder kennen wir das? Manchmal mehr, manchmal weniger. Ist von unseren Gemütszuständen abhängig? Oder was hindert uns daran, das zu erleben? Zeit in seinem Wort zu verbringen. Gerade wenn es stressig ist, gerade wenn es viel los ist. Oder auch jetzt im Sommer, in der Urlaubszeit, noch mehr Zeit in seinem Wort verbringen. Bibel lesen, gemeinsam Bibel lesen, austauschen, zur Bibelstunde kommen, in seinem Wort schürfen, uns bereichern lassen. Diese Erwartungshaltung ist wichtig, mit der wir kommen. Dann erlebst du was. Sehnsucht nach Gott. Dann geht es weiter. Der Block 2, die Verse 6 bis 9. Der beginnt jetzt mit einem Glücklich. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Unterwegs mit Gott. Da geht es jetzt um Wege. Der Psalmist hört jetzt direkt auf mit dem Gebet und redet einfach so. Ja? Wenn man will, ist dieser Psalm zu Beginn ein Gebet, in der Mitte so ein bisschen Erklärung und zum Schluss wieder das direkte Gebet. Und der mittlere Teil ist jetzt eben dass er sagt, ja, was passiert am Weg? Was passiert, wenn ich mit Gott unterwegs bin? Als Christen soll man ein Pilgerherz haben. Unser Herz soll ein GPS, ein Ortungssystem haben. Es soll immer richtig ausgerichtet sein. Es soll, wie ein Kompass nach Norden ist, soll unser Herz in die Gegenwart Gottes ausgerichtet sein. Und er schreibt hier voller Motivation, geht's los, in dessen Herz gebahnte Wege sind, also dessen Herz richtig geortet, ausgerichtet ist. Aber jetzt kommen schnell Täler. Trockenperioden, Dürrezeiten, Umwege, Staub, Steine im Weg und alles, was der Weg so mit sich bringt, oder wenn man unterwegs ist. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Man ist schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ein Tränental sogar, das klingt dramatisch. Der Weg ist nicht immer geradlinig, sondern, wie gesagt, da gibt es Serpentinen, da gibt es Umwege, da gibt es nicht immer nur grüne Wiesen. Aber eben Vers 7, er geht durch das Tränental und aus dem Tränental wird ein Quellort. Wie geht das? Der Punkt ist, wenn vorher das Herz nämlich richtig ausgerichtet ist, dieses Ortungssystem, dann passiert es. Auch wenn ich durch ein Tränental gehe, sprudeln Quellen lebendigen Wassers hervor. Das Tränental ist oft schwierig. Die Situation ist oft schwer, wenn ich gerade durch ein Tal gehe. Da stellen sich Fragen, warum bin ich aufgebrochen? Warum tue ich mir das an? Es gibt Kämpfe, Anfechtungen, Selbstmitleid, Zeiten, wo du am liebsten umkehren würdest. Aber das Tränental bleibt ein Tränental, aber gleichzeitig passiert Veränderung. Es wird dieser Quellenort, wenn eben das Herz richtig ausgerichtet ist. Und die Erfahrungen, die wir dort sammeln, werden zum Segen sein. Wenn wir Gottes Gegenwart erleben und dieses Helfen, dieses Durchtragen erleben. Du hast es sicher schon erlebt, oder? Ich habe es erlebt. Auch wenn es runtergeht, es ist ein Segen, wie man da besonders die Nähe und Gegenwart Gottes erlebt. Wenn du mit dem physischen Auge nur Dürre siehst, aber mit dem geistlichen Auge siehst du blühende Wiesen, Oasen und Quellen. Und manche sagen, nach einer Krise, sie war schlimm, aber das Schöne ist immer daraus, dass ich gelernt habe. Dass ich daraus gelernt habe. Die schwierigen Erlebnisse, die wir in einem Tränental haben, die bilden sozusagen Glaubensmuskeln. Wir brauchen Glaubensmuskeln im Alltag. Ja, so wie man Muskeln einfach braucht, dass man stark und kräftig braucht, dass man in Bewegung bleibt. Und wenn wir unseren Weg an Gottes Seite fortsetzen, an seiner Hand gehen, dann trainieren wir unsere Glaubensmuskeln, wenn unser Herz eben so ausgerichtet ist, wie es in Vers 6 steht, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Gebahnt eben geradlinig. Klar, klar, was Gott sagt. Klar, dass ich weiß, was Gott will, was Gott in seinem Wort sagt. Und das ist auch meine Erfahrung. Wenn ich durch Krisen gegangen bin, wo ich gedacht habe, boah, die Krise ist zwar mühsam, anstrengend, aber danach siehst du immer, wie Gott hier gewirkt hat. Und du kannst sagen, wow, ich bin dankbar, dass er geholfen hat, dass er dabei war. Egal, ob das jetzt körperlich, gesundheitlich, wie auch immer war. Wenn du weißt, es beten Geschwister für dich, wir große Familie, das ist ein Segen. Wie gehen wir auf unserem Weg mit Gott? Wie bewusst ist uns das, wie wir durch Tränentäler gehen? Wenn jemand sagt, als Christ hast du keine Probleme mehr, dann ist das eine Lüge, weil das stimmt nicht. Als Christ hast du neue Probleme, aber du hast eine Lösung. Du hast die ultimative Lösung, den Löser, den Erlöser. Was gibt es Besseres? Jesus ist der Erlöser. Und in Vers 9 noch einmal dieses trotzdem dieses Flehen, Herr Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Ja, das ist wieder dieses Ausgerichtetsein auf diesen Gott Zebaoth, Gott der Herrscher. Glücklich zu nennen ist der, dessen Herz nach Gott ausgerichtet ist. Unterwegs mit Gott. Es geht auch durch Täler. Das Schöne ist, Jesus war schon im tiefsten Tal. Er weiß, wie es da unten ausschaut. Und deswegen kann er mit uns, wenn wir in Tälern sind, mitfühlen. Und er weiß, wie es dir heute geht, und er kann mit dir mitfühlen. Unterwegs mit Gott. Und der letzte Block, der dritte, sind dann die Verse 10 bis 13. Genüge in Gott. Hier geht es um Werte. Jetzt wendet sich der Beter wieder direkt an Gott zu. Blicke doch, o Gott, auf unseren Schild. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Er scheint am Ziel zu sein. Er scheint angekommen zu sein in der Gegenwart Gottes, in Jerusalem, am Tempel. Oder in der anderen Übersetzung ist gestanden, achte doch auf unseren König. Da könnte man jetzt meinen, ist der König gemeint damals, dass der halt aufpasst, dass nichts passiert auf der Pilgerreise, dass kein Überfall stattfindet, dass der sicher ankommt. Dass da Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Aber hier ist aber auch klar, wer dieser König ist, dieser Gesalbte. Für uns ist dieser König Jesus, der Gesalbte, der Messias. Für Christen ist Jesus dieser König. Und dann Vers 11, der Kernvers sozusagen in diesem Abschnitt. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ganz so bekannter Vers. Aber seht ihr die Verschiebung dieser Ziele? Es ist so wichtig für ihn, diese Gegenwart Gottes zu erleben, die Werte Gottes zu erleben, dass er das sagt. Warum? Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Vers 12. Der Herr ist für ihn Sonne und Schild. Sonne, Kraftquelle, die Leben entstehen lässt. Schild, Beschützer. Er beschützt uns, er beschützt dich, steht dir bei. Diese klare Ansage, dass alles andere sozusagen daneben ist, wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Es ist so viel wichtiger, bei Gott zu sein, diese Gegenwart zu erleben. Hier geht es wirklich ums Wesentliche. Was hält wirklich, was trägt wirklich? Woran kann ich mich halten? Was erfüllt wirklich im Leben? Und das Schöne ist in Vers 13, dann wurden wieder dieses glücklich vorkommt. Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Noch dieses Vertrauen, diesen Wert des Vertrauens lernen. Ist auch nicht selbstverständlich, muss man lernen, aufbauen. Ja? Aber Gott ist absolut vertrauenswürdig. Er bringt uns Vertrauen entgegen. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir sollen ihm vertrauen. Und der Psalmist war nicht nur bereit, jetzt Gott zu suchen, Gott zu begegnen, sondern auch nach seinen Werten zu leben. Sich nach seinen Werten zu richten. Für ihn ist es so wichtig, im Sinne Gottes zu leben. Damals hat man drei Wallfahrten, drei Pilgerreisen nach Jerusalem machen müssen, zwei im Frühjahr und eine im Herbst. Und die im Herbst war ja gerade die, wo die Ernte dran war. Und wenn jetzt gerade Erntezeit war, hat man sich aufgemacht, so nach Jerusalem zu pilgern. Das hat nicht so 2 Tage gedauert, ich setze mich da im Bus und fahre jetzt nach Jerusalem, sondern das hat schon ein paar Tage, Wochen, Monate, wie auch immer, wie weit, gedauert. Und das war ein Vertrauensschritt. Dass du sagst, okay, jetzt ist zwar Zeit der Ernte, ich lasse jetzt das einmal trotzdem ruhen und vertraue, dass das gut geht. Dass das mit der Ernte gut geht, dass wir trotzdem dann im Winter genug haben werden. Und das ist auch dieses Vertrauen, was der haben musste. Gott passt auf, Gott sorgt. Zu Beginn haben wir gesehen, es gibt diese Sehnsucht, diesen Durst. Und hier sehen wir, diese Sehnsucht kann nur einer stillen, nämlich Gott selber. Ja, es gibt eine Sehnsucht und nur er kann sie stillen, nur er kann sie erfüllen. Nur in der Gegenwart Gottes kann diese Sehnsucht gestillt werden. Diese Vertrauensschritte sind immer wichtig. Wie wenn der zur Zeit der Ernte gerade aufgebrochen ist und da ein ziemliches Risiko eingeht. Wann gehen wir Risiko ein? Für Gott. Wann, Risiko heißt jetzt Vertrauensschritt. Wann machen wir Vertrauensschritte? Ich erinnere mich da zurück als Student, wo ich für eine Prüfung gelernt habe und da hat man gelernt und gelernt und dann war es oft so, dass man gesagt hat, ja, jetzt ist Lernen, jetzt ist Sonntag, soll ich jetzt lernen oder soll ich in den Gottesdienst gehen? Da war ein Gottesdienst gehen ein Vertrauensschritt, weil ich gesagt habe, jetzt lasse ich die Skripten liegen und stehen und die Prüfung ist trotzdem am Montag. Und das war genauso ein kleinerer Vertrauensschritt, aber doch, wo ich gesagt habe, ja, es ist jetzt besser so. Und Gott schenkt Segen. Gott schenkt Segen, wenn wir ihm vertrauen. Ein Christ verzichtet auf Segen, wenn er das nicht tut. Wenn er sagt, ja, die Zeit ist zu knapp, in der Bibel zu lesen. Ich habe zu viel Stress. Verzichten wir nicht auf Segen. Quellen wir uns an, zapfen wir uns an den Segen. Was sind deine Herausforderungen, wo du Vertrauen lernen musst? Was dir schwerfällt? Jetzt was aufzugeben kurzfristig, um diesen Segen zu erleben, einen Vertrauensschritt zu machen. Auf Kleinigkeiten sozusagen zu verzichten, die dir im Moment so groß erscheinen. Und dann siehst du aber, ja, Gott hat gewirkt. Gott hat hier gehandelt. Glücklich zu nennen ist der, dessen erste Priorität und dessen größte Freude Gott ist. So könnt ihr das auch übersetzen, den Vers 11. Glücklich zu nennen ist der, dessen erste Priorität und dessen größte Freude Gott ist. Zusammenfassend, Sehnsucht nach Gott, die tiefe Sehnsucht nach der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wie treibt uns die? Wie treibt uns die an? Wie treibt uns die in die Gemeinschaft? Wie treibt uns die in den Gottesdienst? Unterwegs mit Gott? Das Herz eines Pilgers unternimmt alles, um in diese Gegenwart zu kommen. Am Weg ist es spannend. Am Weg ist es immer spannend. Am Weg erlebst du was? Erlebst du den Herrn? Und genüge in Gott, das Herz eines Pilgers ist bereit, auch auf Sachen zu verzichten, um in der Gegenwart des lebendigen Gottes beschenkt zu werden und erfreut und erquickt zu werden. Wo stehst du auf deiner geistlichen Pilgerreise? Denken wir über diese drei Stationen vielleicht nach. Es kann sein, dass du am Anfang stehst, dass du diese Sehnsucht spürst, nach etwas, was mehr ist in deinem Leben, dass du suchst, okay, ich hätte gern einen Sinn im Leben. Ich hätte gern was, was trägt. Ich hätte gern was, was hält. Wen ich vertrauen kann, woran ich festhalten kann, an was ich glauben kann. Vielleicht bist du gerade unterwegs und es ist gerade schön grün um dich, schön frisch oder auch trocken. Du gehst durch ein Tränental. Dann wünsche ich dir, dass Gott dir die Kraft schenkt, da durchzugehen und Gott ihn zu erleben, dass das Herz richtig ausgerichtet ist, richtig geortet ist. Und vielleicht bist du gerade am Ziel in dieser Gegenwart und genießt sie. Dann genieße sie. Ist wunderschön, diese Gegenwart Gottes zu genießen, zu erleben, zu spüren. Er beschützt, er trägt, er hält, er lässt wachsen. Lobe Gott dafür. Und wir sind gemeinsam unterwegs mit diesem lebendigen Gott. Ich möchte noch beten. Herr, danke für diesen Psalm, dass du damit aufzeigst, wie dein Leben, wie ein Leben mit dir ist, dass du Sehnsucht schenkst. Bitte schenk uns diese Sehnsucht, diese Gegenwart zu erleben, immer mehr, heute und im Alltag. Und wenn wir unterwegs sind mit dir, wir wollen auf dich schauen, wir wollen auf dich ausgerichtet sein. Wir wollen unser Herz nach dir geortet haben. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns zieht. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, mit dem wir schon Großes erlebt haben und mit dem wir noch Großes erleben werden und können. Wir preisen dich dafür, dass du sagst, glücklich kann man nur in dir werden, bei dir werden. Außerhalb geht es nicht. Alles außerhalb, sagst du, ist unmöglich. Du bist der Gott, der gnädig ist. Danke, dass das heute möglich ist, bei dir, weil du nahe bist. Wir loben dich dafür. Amen.